SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler. Folge 10. Es liest Manfred Zapatka.
Da bewegte sich etwas ganz leise und Candy stand am Ende der Couch und sah mich an. Er hatte sein Messer in der Hand. Er drückte auf den Knopf und die Klinge schoss heraus. Er drückte auf den Knopf und die Klinge fuhr in den Griff zurück. In seinen Augen lag ein öliger Glanz. »Million de pardones, Senor«, sagte er. »Ich habe mich geirrt in Ihnen. Sie hat den Boss getötet, ich glaube ich.« Er hielt inne und die Klinge schoss wieder heraus. »Nein«, ich stand auf und streckte die Hand aus. »Geben Sie mir das Messer, Candy. Sie sind bloß ein netter mexikanischer Hausdiener. Sie würden es Ihnen anhängen und mit Kusshand. Das wäre genau die richtige Tarnung, der letzte endgültige Nebel. Grinsen würden Sie vor Vergnügen über diese Möglichkeit. Sie wissen nicht, wovon ich rede, aber ich weiß es. Sie haben die Sache so verdreht und verbogen, dass Sie sie jetzt, selbst wenn Sie wollten, nicht mehr gerade kriegen könnten. Und das wollen Sie auch gar nicht.« Sie würden aus Ihnen ein Geständnis rausquetschen, so blitzschnell, dass Sie nicht mal mehr Zeit hätten, Ihnen Ihren vollen Namen zu sagen. Und Dienstag in 3 Wochen säßen Sie schon für lebenslänglich auf Ihren 4 Buchstaben in St. Quentin. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin kein Mexikaner. Ich bin Chilene aus Viña del Mar bei Valparaíso. Das Messer, Candy, ich weiß das alles. Sie sind frei. Sie haben sich Geld gespart. Sie haben wahrscheinlich 8 Brüder und Schwestern zu Hause. Seien Sie nicht dumm und gehen Sie wieder hin, wo Sie hergekommen sind. Der Job hier ist gestorben. Gibt viele Jobs, sagte er ruhig. Dann streckte er die Hand aus und ließ das Messer in die meine gleiten. Ich tue das für Sie. Ich steckte das Messer in die Tasche. Er sah zur Galerie hinauf. »La Senora, was machen wir jetzt?« »Nichts. Wir machen überhaupt nichts. Die Senora ist sehr müde. Sie hat in letzter Zeit unter starker Anspannung gelebt. Sie will nicht gestört werden.« »Wir müssen die Polizei rufen«, sagte Spencer entschlossen. »Warum?« »Mein Gott, Marlowe, wir müssen einfach. Morgen. Nehmen Sie Ihren unvollendeten Romanstapel und lassen Sie uns gehen.« »Wir müssen die Polizei rufen. Es gibt da immerhin gewisse Vorschriften.« »Wir müssen nichts dergleichen tun. Wir haben nicht genügend Beweise, um auch nur eine Fliege zu zerquetschen damit. Sollen doch die Gesetzeshüter ihre dreckige Arbeit alleine machen? Sollen die Rechtsanwälte das austüfteln? Sie schreiben die Gesetze, damit andere Anwälte sie vor wieder anderen Anwälten, die sich Richter nennen, zergliedern und differenzieren und analysieren können, damit dann andere Richter sagen können, die ersten Richter hatten Unrecht und der oberste Gerichtshof sagen kann, die zweiten hatten es ebenfalls. Sicher gibt es gewisse Vorschriften. Wir stecken bis zum Hals drin. Sie sind dazu da, dass die Rechtsanwälte Geschäfte machen können. Das ist so ungefähr ihr einziger Sinn. Was glauben Sie wohl, wie lange die großen Gangster ihre Fischzüge noch machen könnten, wenn die Rechtsanwälte ihnen nicht zeigten, wo es lang geht? Spencer sagte ärgerlich, »Das hat doch gar nichts damit zu tun. In diesem Haus ist ein Mann getötet worden. Er war zufällig Schriftsteller und zwar ein sehr erfolgreicher und bedeutender Schriftsteller. Aber auch das hat nichts damit zu tun. Er war ein Mensch. Und wir beide wissen, wer ihn getötet hat. Es gibt doch noch so etwas wie Gerechtigkeit.« »Morgen. Sie sind genauso schlimm, wie sie es ist, wenn Sie sie damit durchkommen lassen.« Er nahm seine Brille ab und putzte sie. Er wischte sich ein paar Schweißperlen von den Tränensäcken, setzte die Brille wieder auf und sah zu Boden. »Tut mir leid«, sagte er, »ich habe heute Nachmittag ganz schön was schlucken müssen. Es war schon schlimm genug zu wissen, dass Roger sich umgebracht hätte. Aber diese neue Version gibt mir ein Gefühl der Erniedrigung. Allein das bloße Wissen darum.« Er sah zu mir auf. »Kann ich mich auf Sie verlassen? In welcher Beziehung? Dass Sie das Richtige tun, was immer das sein mag.« Er bückte sich, ergriff den gelben Manuskriptstapel und klemmte ihn sich unter den Arm. »Nein, vergessen Sie das wieder. Ich denke, Sie wissen schon, was Sie tun. Ich bin ein ganz guter Verleger, aber das hier geht mir über die Hutschnur. Ich glaube, in Wirklichkeit bin ich nichts weiter als ein dämliches, ausgestopftes Hemd. Er ging an mir vorbei, und Candy trat ihm aus dem Weg, lief ihm dann geschwind voran zur Haustür und hielt sie ihm auf. Spencer ging mit einem kurzen Nicken an ihm vorbei und hinaus. Ich folgte. Ich blieb bei Candy stehen und sah ihm in die dunklen, glänzenden Augen. »Keine krummen Sachen, Amigo«, sagte ich. »Die Signora ist sehr müde«, sagte er ruhig. »Sie ist auf ihr Zimmer gegangen. Sie wird nicht gestört werden. Ich weiß von nichts, Signor. No me acuerdo de nada. A sus ordenes, Signor.« Ich zog das Messer aus der Tasche und hielt es ihm hin. Er lächelte. »Zu mir hat keiner Vertrauen, aber ich vertraue Ihnen, Candy.« »Lo mismo, Señor. Muchas gracias.« Spencer saß schon im Wagen. Ich stieg ein, startete, stieß rückwärts aus der Einfahrt und fuhr ihn nach Beverly Hills zurück. Ich setzte ihn am Seiteneingang des Hotels ab. »Ich habe auf dem ganzen Rückweg noch nachgedacht«, sagte er, als er ausstieg. »Sie kann nicht ganz normal sein. Ich nehme an, man wird sie gar nicht verurteilen.« »Man wird es nicht einmal versuchen«, sagte ich. »Aber das weiß sie nicht.« Er kämpfte mit dem Packen Papier unter seinem Arm, bändigte ihn schließlich und nickte mir zu. Ich sah ihm nach, wie er die Tür aufdrückte und hineinging. Ich ließ die Bremse los und der Olds glitt vom weißen Bordstein fort, und damit hatte ich Howard Spencer für immer hinter mir gelassen. Ich kam spät nach Hause, müde und deprimiert. Es war eine von jenen Nächten, wo die Luft schwer ist und die Nachtgeräusche gedämpft scheinen und weit weg. Der Mond stand hoch, umnebelt, indifferent. Ich ging im Zimmer auf und ab, spielte ein paar Platten und hörte sie kaum. Es war mir, als hörte ich ständig irgendwo etwas ticken, aber es gab im Hause nichts, was hätte ticken können. Das Ticken war in meinem Kopf. Ich war eine Ein-Mann-Totenwache. Ich dachte an das erste Mal, wo ich Eileen Wade gesehen hatte, an die zweite, dritte, die vierte Begegnung, aber danach verzerrte sich etwas an ihrem Bild. Sie kam mir nicht mehr ganz wirklich vor. Ein Mörder hat immer etwas Unwirkliches, wenn man einmal weiß, dass er ein Mörder ist. Es gibt Menschen, die aus Hass töten, aus Angst oder aus Gier. Es gibt die gerissenen Mörder, die ihre Tat genau planen und glauben, sie kommen glatt damit durch. Es gibt die Mörder, die im blinden Zorn töten und überhaupt nicht nachdenken. Und es gibt die Mörder, die in den Tod verliebt sind, für die der Mord eine verschwommene Abart des Selbstmords ist. In gewissem Sinne sind sie alle nicht normal, aber anders, als Spencer es gemeint hatte. Es war fast Tag, als ich schließlich zu Bett ging. Das Scheppern des Telefons riss mich aus einem tiefen, schwarzen Brunnen des Schlafs. Ich rollte mich auf dem Bett herüber, tastete nach meinen Pantoffeln und stellte fest, dass ich kaum mehr als 2 Stunden geschlafen hatte. Ich fühlte mich wie eine halb verdaute Mahlzeit in einer schmierigen Kneipe heruntergeschlungen. Meine Augen waren verklebt und mein Mund voller Sand. Ich kam mit Mühe auf die Beine, schleppte mich ins Wohnzimmer, nahm den Hörer von der Gabel und murmelte hinein: »Ja? Hier ist Candy, Senor. Guten Morgen, Candy. La Senora es muerta.« Tot. Was für ein kaltes, schwarzes, lautloses Wort das ist in allen Sprachen. Die Senora ist tot. »Sie haben doch nichts damit zu tun, hoffe ich.« »Ich glaube, die Medizin heißt Demerol. Ich glaube, es waren so 40, 50 in der Flasche, jetzt leer. Kein Abendessen mehr gestern. Heute Morgen bin ich auf der Leiter hochgeklettert und habe ins Fenster gesehen. Angezogen wie gestern Nachmittag. Ich habe das Gasefenster eingedrückt. La Señora es muerta. Fría como agua de nieve.« »Kalt wie Eiswasser. Haben Sie jemanden benachrichtigt schon?« »Sí. El Dr. Loring. Er will die Polizei rufen. Aber noch nicht hier bis jetzt. Dr. Loring, der Mann, der immer zu spät kommt. Ich habe ihm den Brief nicht gezeigt, sagte Candy. Brief an wen? Senor Spencer. Geben Sie ihn der Polizei, Candy. Passen Sie auf, dass Dr. Loring ihn nicht in die Finger bekommt. Nur die Polizei. Und noch etwas, Candy. Verbergen Sie nichts. Erzählen Sie keine Lügen. Wir sind da gewesen. Sagen Sie die Wahrheit. Diesmal die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Es entstand eine kleine Pause. Dann sagte er, »Sie, ich hab's begriffen. Hasta la vista, amigo.« Er legte auf. Ich wählte das Ritz-Beverly und fragte nach Howard Spencer. »Augenblick bitte, ich gebe Ihnen die Rezeption.« Eine Männerstimme sagte, »Rezeption, womit kann ich Ihnen helfen?« »Ich hatte nach Howard Spencer gefragt. Ich weiß, es ist früh, aber es ist dringend.« »Mr. Spencer ist gestern Abend abgereist. Er hat die 8-Uhr-Maschine nach New York genommen.« »Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht.« Ich ging in die Küche, um Kaffee zu kochen. Kannenweise Kaffee. Starken, bitteren, brühheißen, skrupellosen, lasterhaften Kaffee. Das Lebenselixier der müden Menschen. Es war ein paar Stunden später, als Bernie Olds mich anrief. »Okay, Sie Schlauberger«, sagte er. »Dann kommen Sie mal her und leiden Sie.« Es war wie beim letzten Mal, nur dass wir Tageslicht hatten und in Captain Hernandez' Büro saßen. Der Sheriff weilte in Santa Barbara, um die Fiesta-Woche zu eröffnen. Captain Hernandez war da und Bernie Olds und ein Mann vom Coroner-Büro und Dr. Loring, der aussah, als hätte man ihn bei einer Abtreibung erwischt. Und ein Mensch namens Lawford, ein Beamter von der Staatsanwaltschaft. Ein langer, hagerer, ausdrucksloser Mann, dessen Bruder einem vagen Gerücht zufolge Boss eines Glücksspielsyndikats war, in der Gegend der Central Avenue. Hernandez hatte ein paar Blätter Briefpapier vor sich liegen, fleischrosa Papier mit Büttenrand, handbeschrieben mit grüner Tinte. »Dies wird eine ganz formlose Besprechung«, sagte Hernandez, als alle es sich so bequem gemacht hatten, wie das auf harten Stühlen möglich war. »Kein Stenograf, kein Tonbandgerät. Rinnen wir frisch von der Leber weg. Dr. Weiss vertritt den Coroner, der entscheiden wird, ob eine Leichenschau notwendig ist. Dr. Weiss, er war dick, munter und machte einen fähigen Eindruck. »Ich denke, keine Leichenschau«, sagte er. »Nach den äußeren Anzeichen spricht alles für Vergiftung durch Narkotika. Als die Ambulanz eintraf, atmete die Frau noch ganz schwach, aber sie lag schon in tiefem Koma und sämtliche Reflexe waren negativ. In diesem Stadium lässt sich kaum einer von 100 retten. Ihre Haut war kalt und die Atmung ohne genauere Untersuchung nicht mehr wahrzunehmen. Der Hausdiener sagte, sie sei tot. Sie ist ungefähr eine Stunde später gestorben. Wie ich erfahren habe, litt die Dame gelegentlich an heftigen Anfällen von Bronchialasthma. Das Demerol war von Herrn Dr. Loring als Notmaßnahme verschrieben worden. Lässt sich über die Menge des eingenommenen Demerols etwas sagen oder deduzieren, Dr. Weiss? Eine tödliche Dosis, sagte er und lächelte schwach. Genau feststellen lässt sich das in der Schnelle nicht, wenn man die Vorgeschichte, namentlich die natürliche oder erworbene Toleranz, nicht kennt. Nach ihrem Geständnis hat sie 2300 Milligramm genommen, die vier- oder fünffache tödliche Minimaldosis bei einem Nichtsüchtigen. Er sah Fragen zu Dr. Loring hinüber. »Mrs. Wade war nicht süchtig«, sagte Dr. Loring kalt. »Die verschriebene Dosis wäre eine bis 250 Milligramm Tabletten. Drei oder vier über einen Zeitraum von 24 Stunden wäre das Äußerste, was ich zulassen würde.« »Aber Sie haben mir 50 auf einen Schlag gegeben«, sagte Captain Hernandez. »Eigentlich doch eine zu gefährliche Droge, als dass man sie in solchen Mengen herumliegen lassen sollte, finden Sie nicht? Wie schwer war denn dieses Bronchialasthma, Doktor?« Dr. Loring lächelte verächtlich. »Es kam intermittierend, wie jedes Asthma. Es hat aber nie den Grad erreicht, den wir als Status Asthmaticus bezeichnen, wo so schwere Anfälle auftreten, dass dem Patienten Erstickungsgefahr droht.« Wollen Sie dazu etwas sagen, Dr. Weiss? Nun, sagte Dr. Weiss langsam, wenn wir einmal annehmen, der Brief existierte nicht und wir hätten auch keinerlei anderen Hinweis, wie viel von dem Zeug sie genommen hat, dann könnte es eine versehentliche Überdosis sein. Der Sicherheitsspielraum ist nicht sehr breit. Morgen werden wir darüber Gewissheit haben. Sie wollen doch den Brief nicht etwa unterdrücken, Hernandez, um Himmels Willen. Hernandez blickte finster auf seinen Schreibtisch nieder. Mir ist nur so Verschiedenes im Kopf herumgegangen. Ich wusste gar nicht, dass Narkotika zur Standardbehandlung von Asthma gehören. Man lernt doch nie aus.
Loring lief rot an. Eine Notmaßnahme, habe ich gesagt, Captain. Ein Arzt kann nicht immer sofort zur Stelle sein. Ein Asthmaanfall kann sehr plötzlich eintreten. Hernandez warf ihm einen kurzen Blick zu und wandte sich an Lawford. Was passiert mit Ihrem Büro, wenn ich diesen Brief an die Presse gebe? Der Beamte von der Staatsanwaltschaft sah mich mit leerem Blick von der Seite an. Was macht eigentlich dieser Bursche hier, Hernandez? Ich habe ihn eingeladen. Woher wollen Sie wissen, dass er nicht alles, was wir hier reden, irgendeinem Reporter weitererzählt? Tja, im Reden ist er groß, das habt ihr ja selber schon zu spüren gekriegt, als ihr ihn eingespunnt hattet damals. Lawford grinste, dann räusperte er sich. Ich habe dieses angebliche Geständnis gelesen, sagte er vorsichtig, und ich glaube kein Wort davon. Betrachten Sie nur den Hintergrund. Emotionale Erschöpfung, ein schwerer Verlust, der Gebrauch von Narkotika, die Belastungen während des Bombenkrieges in England, die heimliche Eheschließung, das Wiederauftauchen des Mannes hier und so weiter. Zweifellos hat sie ein Schuldgefühl entwickelt und versucht, durch eine Art Übertragung oder Verlagerung davon loszukommen. Er hielt inne und blickte in die Runde, aber er sah nur lauter ausdruckslose Gesichter. »Ich kann nicht für den Oberstaatsanwalt sprechen, aber meinem eigenen Gefühl nach würde das Geständnis, das Sie da haben, nicht zur Erhebung einer Anklage ausreichen, selbst wenn die Frau noch am Leben wäre. Und da Sie bereits einmal einem Geständnis Glauben geschenkt haben, sind Sie nicht darauf aus, nun einem anderen zu glauben, das dem ersten widerspräche,« sagte Hernandez sarkastisch. »Nun mal langsam, Hernandez. Jede Strafverfolgungsbehörde muss die öffentliche Berichterstattung mit ins Kalkül nehmen. Wenn die Zeitungen das Geständnis druckten, wären wir in einer Zwickmühle, das ist sicher. Bei uns laufen genug reformsüchtige Streber herum, die nur auf so eine Gelegenheit warten, um uns das Messer in den Leib zu stoßen. Wir haben eine große Jury, die schon ganz verdattert ist wegen der Abreibung, die ihr Leutnant von der Sitte letzte Woche abgekriegt hat. Hernandez sagte, okay, das Kindchen müssen Sie schon selber schaukeln. Quittieren Sie mir den Empfang. Er schob die rosa Büttenblätter zusammen und Lawford bückte sich über den Tisch, um ein Formular zu unterschreiben. Da nahm er die rosa Seiten an sich, faltete sie, steckte sie in die Brusttasche und ging hinaus. Dr. Weiss stand auf. Er war kein Draufgänger, aber dafür besonnen, gutmütig und nicht so leicht zu beeindrucken. Bei der letzten Leichenschau in der Familie Wade haben wir es ein bisschen zu eilig gehabt, sagte er. Ich möchte annehmen, dass wir uns diesmal die Mühe überhaupt sparen werden. Er nickte Olds und Hernandez zu, schüttelte Loring förmlich die Hand und ging hinaus. Loring stand auf, um ebenfalls zu gehen. Dann zögerte er. Ich darf also wohl an gewisser interessierter Stelle mitteilen, dass keine weitere Untersuchung dieser Angelegenheit stattfinden wird, sagte er steif. Tut mir leid, Sie so lange Ihren Patienten ferngehalten zu haben, Doktor. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, sagte Loring scharf. Ich möchte Sie warnen. Zieh Leine, Freundchen, sagte Hernandez. Dr. Loring fiel fast vom Stängel vor Schreck. Dann drehte er sich um und tappte schnell aus dem Zimmer. Die Tür schloss sich, und es dauerte eine halbe Minute, bis jemand wieder etwas sagte. Hernandez schüttelte sich und zündete sich eine Zigarette an. Dann richtete er den Blick auf mich. »Also?« »Was also?« »Worauf warten Sie noch?« »Ist denn das nun der Schluss?«
Aus und vorbei? Gestorben? Stecken Sie's ihm, Bernie. Tja, sicher ist das der Schluss, sagte Olds. Ich war schon auf dem Sprung, Sie zum Verhör herzuholen. Wade hat sich nicht erschossen. Zu viel Alkohol im Gehirn. Aber wie schon gesagt, wo war das Motiv? Ihr Geständnis könnte in den Einzelheiten durchaus falsch sein. Es beweist aber jedenfalls, dass sie ihm nachspioniert hat. Sie kannte die Verhältnisse des Gästehauses in Encino. Das Lennox-Frauenzimmer hatte ihr beide Männer genommen. Was in dem Gästehaus alles passiert ist, können Sie sich nach Gusto ausmalen. Eine Frage haben Sie Spencer zu stellen vergessen. Besaß Wade eine Mauser PPK? Tja, in der Tat hat er eine kleine automatische Mauser besessen. Wir haben heute schon mit Spencer gesprochen, telefonisch. Wade war ein Trinker, der sich bis zur Besinnungslosigkeit vorlaufen ließ. Der arme, unglückselige Mensch hat entweder gedacht, er hätte Sylvia Lennox umgebracht, oder er hatte irgendeinen Grund zu der Annahme, seine Frau hätte es getan. Wie dem auch immer war, eines Tages hätte er der Wahrheit ins Gesicht sehen müssen. Sicher, getrunken hat er schon lange vorher, aber dahinter steckte ein anderes Problem. Ein Mann, ein richtiger Mann, der mit einem schönen Nichts verheiratet ist. Der Max weiß da ziemlich Bescheid. Der kleine Halunke weiß überhaupt fast alles. Das war eine Traumfrau, was? Ein Teil von ihr lebte hier und jetzt, aber der größere Teil war weit weg, irgendwo in der Vergangenheit. Wenn ihr überhaupt je die Höschen heiß geworden sind, dann nicht wegen ihrem Mann. Können Sie mir eigentlich so ungefähr folgen? Ich gab ihm keine Antwort. Sie waren ja selber ziemlich nah dran bei ihr, oder? Ich gab ihm auch jetzt keine Antwort. Olds und Hernandez grinsten beide säuerlich. »Wir sind ja nun nicht gerade behämmert«, sagte Olds. »Wir wussten, dass irgendwas ja noch dran sein musste an dieser Geschichte, von wegen, dass sie sich ausgezogen hätte. Sie haben ihn über den Haufen geredet, und er hat klein beigegeben. Er war verletzt und durcheinander, und er hing an Wade und wollte Gewissheit haben. Sobald er sie gehabt hätte, hätte er zum Messer gegriffen. Das war für ihn eine ganz persönliche Angelegenheit. Hintergangen hat er Wade nie. Aber Wades Frau tat das. Und sie hat die ganze Sache absichtlich so verkorkst, dass Wade immer mehr in Verwirrung geriet. Er hat sie nie die Treppe hinuntergeworfen. Das war ein reiner Unfall. Sie stolperte und der Mann versuchte, sie aufzufangen. Candy hat auch das gesehen. Nichts davon erklärt aber, warum sie mich in der Nähe haben wollte. Ich könnte mir schon ein paar Gründe denken. Einer davon ist ein ganz alter Hut. Jedem Polizisten ist er schon 100 Mal vorgekommen. Sie waren das große Rätsel, der Mann, der Lennox zur Flucht verholfen hatte, sein Freund und vermutlich bis zu einem gewissen Grad auch sein Vertrauter. Was wusste er und was hatte er ihnen erzählt? Er hatte die Kanone an sich genommen, mit der sie getötet worden war, und er wusste, sie war abgefeuert worden. Vielleicht hat sie gedacht, er hat es für sie getan. Von da war es nicht weit zu dem Gedanken, dass er auch wusste, dass sie es war, die geschossen hatte. Als er sich umbrachte, hatte sie da Gewissheit? Aber wie stand es mit ihnen? Sie waren immer noch das große Rätsel, der unsicherste Faktor. Sie musste sie ausholen und dazu brauchte sie, was sie hatte, ihren Charme und eine Situation, die wie geschaffen dafür war, an sie heranzukommen. Und falls sie einen Sündenbock brauchte, dann waren das ebenfalls sie. Man könnte sagen, sie hat richtig gehend Sündenböcke gesammelt. Was dagegen, wenn ich mich jetzt dünn mache? Wovon sind Sie denn noch nicht überzeugt? Fragte Hernandez und ließ ein Gummiband schnellen. Ich bin ja überzeugt, der Fall ist gestorben, sie ist tot, alle sind tot. Ein glatter, hübscher Abschluss auf der ganzen Linie. Nichts mehr zu tun, als heimzufahren und zu vergessen, dass es überhaupt mal passiert ist. Also mache ich das mal. Olds langte nach seiner halben Zigarette hinter dem Ohr, betrachtete sie, als sei ihm schleierhaft, wie sie dahin gekommen war, und warf sie über die Schulter. »Weshalb weinen Sie denn so?« sagte Hernandez. »Wenn ihr die Kanonen nicht gerade ausgegangen wären,
hätte sie unter Umständen reinen Tisch gemacht. Außerdem, sagte Oles grimmig, hat doch gestern das Telefon funktioniert.
Ah ja, sagte ich, Sie hätten sich auf die Socken gemacht und vorgefunden hätten Sie eine ziemlich verworrene Story, mit der nichts nachgewiesen war als eine Handvoll alberner Lügen. Heute Morgen haben Sie immerhin so etwas wie ein volles Geständnis, nehme ich an. Sie haben's mich nicht lesen lassen, aber Sie hätten schwerlich die Staatsanwaltschaft beigezogen, wenn's bloß ein Liebesbrief wäre. Wenn im Fall Lennox seinerzeit richtig solide Arbeit geleistet worden wäre, dann hätte jemand seine Militärakte ausgegraben, das Verwundungsdatum ermittelt und so fort. Irgendwo hätte sich dann auch eine Verbindung zu den Wades ergeben. Roger Wade wusste, wer Paul Marston war. Ebenso ein weiterer Privatdetektiv, mit dem ich zufällig in Berührung kam.
»Möglich ist das schon«, räumte Hernandez ein. »Aber so laufen die polizeilichen Nachforschungen eben nicht.«
Kein Polizeidezernat auf der ganzen Welt hat das Personal und die Zeit dafür, einen klippklaren Fall noch näher zu untersuchen. Das Einzige, was dagegen sprach, dass Lennox ein Mörder war, bestand in der Tatsache, dass jemand glaubte, er wäre ein netter Kerl, der sowas nie tun würde, und dass es noch andere gab, die es ebenso gut getan haben könnten. Aber die anderen waren nicht getürmt, hatten kein Geständnis abgelegt, hatten sich nicht selber das Gehirn weggepustet, bloß er. Und was den netten Kerl betrifft, so könnte ich mir gut vorstellen, dass 60-70% aller Killer, die in der Gaskammer enden oder auf dem elektrischen Stuhl oder in der Schlinge eines Stricks, Leute sind, von denen ihre Nachbarn geglaubt haben, dass sie so harmlos wären wie ein Fuller-Brush-Vertreter. Genauso harmlos und ruhig und wohlerzogen wie Mrs. Wade. Sie wollen lesen, was sie in dem Brief geschrieben hat? Okay, lesen Sie's. Ich muss derweil sowieso mal raus. Er stand auf, zog eine Schublade vor und legte einen Aktenhefter auf den Schreibtisch. Hier sind 5 Fotokopien drin, Marlow. Dass ich sie bloß nicht dabei erwische, dass sie sich eine davon unter den Nagel reißen. Er ging zur Tür, dann wandte er den Kopf und sagte zu Oles, »Wollen Sie nicht auch gleich mit Peshorek sprechen?« Oles nickte und folgte ihm hinaus. Als ich allein war im Büro, hob ich den Deckel des Aktenhefters und sah mir die weiß auf schwarzen Fotokopien an. Ich zählte sie, wobei ich sie aber nur an den Rändern berührte. Es waren 6. Jede bestand aus mehreren zusammengeklammerten Seiten. Ich nahm eine heraus, rollte sie zusammen und steckte sie in die Tasche. Dann las ich die nächste auf dem Stoß durch. Als ich damit fertig war, setzte ich mich hin und wartete. Nach etwa 10 Minuten kam Hernandez allein zurück. Er ließ sich wieder hinter seinem Schreibtisch nieder, prüfte rasch die Zahl der Fotokopien nach und schob den Aktenhefter dann in die Schublade zurück. Er hob die Augen und sah mich ohne jeden Ausdruck an. »Zufrieden? Weiß Lawford, dass Sie die haben?«
»Nicht von mir. Nicht von Bernie. Bernie hat sie selber hergestellt. Warum?«
»Was würde passieren, wenn einer abhanden käme?« Er lächelte unbehaglich. »Kommt schon nicht, aber wenn, dann jedenfalls nicht hier im Sheriffsamt. Die Staatsanwaltschaft hat ebenfalls ein Fotokopiergerät.« »Sie sind Oberstaatsanwalt Springer nicht allzu grün, was, Captain?« Er machte ein überraschtes Gesicht. »Ich? Ich bin jedem grün, sogar Ihnen.
Scheren Sie sich hier raus jetzt, ich habe zu arbeiten.«
Ich machte, dass ich hinauskam, schnell, aus dem Zimmer und aus dem ganzen Bau. Einmal der Dumme, immer der Dumme. Wieder in meiner Hundehütte im 5. Stock des Kawenga-Gebäudes veranstaltete ich mein gewohntes Patentspiel mit der Morgenpost. Vom Briefschlitz zum Tisch zum Papierkorb. Anpfiff, Freistoß, Tor. Ich pustete ein Fleckchen auf der Tischplatte frei und rollte die Fotokopie darauf aus. Ich hatte sie gerollt, damit sie keine Knitterbrüche bekam. Ich las sie noch einmal durch. Das Geständnis war ausführlich und klar genug, um jeden vorurteilsfreien Menschen zufriedenzustellen. Eileen Wade hatte Terrys Frau in einem Anfall von Eifersuchtswut getötet. Und später, als alle Vorbereitungen getroffen waren, hatte sie Roger getötet, weil sie sicher war, dass er alles wusste. Der Schuss, der in jener Nacht in die Decke seines Zimmers gegangen war, hatte mit zu den Vorbereitungen gehört. Unbeantwortet und nie zu beantworten blieb die Frage, warum Roger Wade stillgehalten und alles über sich hatte ergehen lassen. Er musste doch gewusst haben, wie es enden würde. Er hatte sich selbst abgeschrieben und es war ihm egal. Sein Geschäft waren die Worte. Er hatte Worte für fast alles gehabt. Nur für dies eine nicht. »Ich habe noch 46 Demerol-Tabletten von meinem letzten Rezept«, hatte sie geschrieben. »Ich gedenke, sie jetzt zu nehmen und mich aufs Bett zu legen. Die Tür ist verschlossen. In sehr kurzer Zeit werde ich nicht mehr zu retten sein. Sie müssen das verstehen, Howard. Ich schreibe dies im Angesicht des Todes. Jedes Wort ist wahr. Ich bedauere nichts. Höchstens vielleicht, dass ich sie nicht zusammen überrascht und zusammen getötet habe. Mir tut auch Paul nicht leid, den sie Terry Lennox haben nennen hören. Er war nur noch die leere Hülle eines Mannes, den ich einmal geliebt und geheiratet habe. Er bedeutete mir nichts mehr. Als ich ihn an dem Nachmittag wieder sah, zum ersten und einzigen Mal nach seiner Rückkehr aus dem Kriege, ich habe ihn zuerst nicht einmal erkannt. Dann wusste ich, wer er war, und er hatte mich sofort erkannt. Er hätte jung sterben sollen im Schnee von Norwegen, mein Geliebter, den ich dem Tod opferte. Er kam zurück als Freund von Spielern, als Ehemann einer reichen Hure, ein verdorbener und ruinierter Mann, der vermutlich inzwischen selber Schlimmes auf dem Kerbholz hatte. Die Zeit macht alles gemein und schäbig und runzlig. Die Tragödie des Lebens, Howard, besteht nicht darin, dass die schönen Dinge jung sterben, sondern dass sie alt werden und gemein. Das wird mit mir nicht geschehen. Leben Sie wohl, Howard. Ich legte die Fotokopie in den Schreibtisch und schloss ihn ab. Es war Zeit zum Lunch, aber ich war nicht recht in der Stimmung dazu. Ich zog die Büroflasche aus der unteren Schublade, goss mir einen Schluck ein und nahm dann das Telefonbuch vom Haken am Schreibtisch und sah die Nummer des Journal nach. Ich wählte sie und bat das Mädchen, mich mit Lonnie Morgan zu verbinden. »Mr. Morgan kommt nicht vor 4 Uhr hierher. Sie könnten es mal im Rathaus versuchen, Pressezimmer.« Ich rief dort an und ich erreichte ihn. Er erinnerte sich durchaus noch an mich. »Sie haben ja ganz schön Wirbel gemacht, wie ich so höre.« »Ich hab was für Sie, wenn Sie es wollen. Aber ich glaube nicht, dass Sie es wollen.« »Ja?« »Zum Beispiel?« »Die Fotokopie eines Geständnisses von 2 Morden.« »Wo sind Sie?« Ich sagte es ihm. Er wollte genauere Auskünfte. Ich wollte ihm übers Telefon keine geben. Er sagte, die Kriminalität wäre nicht seine Sparte. Ich sagte, er wäre aber doch Journalist und bei der einzigen unabhängigen Zeitung in der Stadt. Er sperrte sich immer noch. »Wo haben Sie dieses Dingsbums denn überhaupt her? Wie soll ich wissen, dass ich nicht bloß meine Zeit damit verplempere?« »Die Staatsanwaltschaft hat das Original. Sie gibt's aber auf keinen Fall frei. Es bringt ein paar Sachen aufs Tapet, die man dort hinterm Eisschrank versteckt hat. Ich rufe Sie wieder an. Ich muss das doch erst mit der Kommandospitze absprechen.« Um 3:30 oder so kam Lonnie Morgan bei mir hereingestapft. Er war noch immer derselbe lange, dünne, drahtige Mensch mit seiner müden und ausdruckslosen Nettigkeit wie an dem Abend damals, als er mich aus dem Gefängnis nach Hause gefahren hatte. Er schüttelte mir schlaff die Hand und fingerte in einer zerknüllten Zigarettenpackung herum. »Mr. Sherman, das ist der geschäftsführende Herausgeber, hat gesagt, ich könnte ja mal vorbeigehen bei Ihnen und nachsehen, was Sie haben. Zur Veröffentlichung kriegen Sie es aber erst, wenn Sie meinen Bedingungen zustimmen.« Ich schloss den Schreibtisch auf und gab ihm die Fotokopien. Er überflog die 4 Seiten rasch und las sie dann noch einmal langsamer. Er wirkte sehr aufgeregt, so aufgeregt etwa wie ein Leichenbestatter bei einem Begräbnis 3. Klasse. »Geben Sie mir mal das Telefon.« Ich schob es ihm über den Tisch. Er wählte, wartete und sagte, »Hier ist Morgan, Mr. Sherman, bitte.« Er wartete, bekam erst ein anderes Weibsbild an die Strippe und dann seinen Mann und bat ihn zurückzurufen. Er legte auf und saß dann da, den Telefonhörer im Schoß und den Zeigefinger niedergedrückt auf der Gabel. Es klingelte und er hob den Hörer ans Ohr. »Hier ist es, Mr. Sherman.« Er las es langsam und deutlich vor. Als er zu Ende war, entstand eine Pause. Dann: »Einen Augenblick, Sir.« Er senkte den Hörer und warf mir einen Blick über den Tisch zu. »Er will wissen, wie Sie da dran gekommen sind.« Ich griff rasch über den Schreibtisch und zog ihm die Fotokopien weg. »Sagen Sie ihm, es geht ihn einen Dreck an, wie ich da dran gekommen bin. Wo? Das ist etwas anderes. Der Stempel auf der Rückseite der Blätter zeigt's. Mr. Sherman, es handelt sich offensichtlich um ein offizielles Dokument des Sheriffamtes Los Angeles. Ich denke, die Echtheit ließe sich ganz leicht überprüfen. Dann ginge es noch um den Preis.« Er lauschte wieder eine Weile und sagte dann: »Jawohl, Sir, direkt neben mir.« Er schob mir den Hörer über den Tisch. »Will mit Ihnen reden.« Es war eine schroffe, herrische Stimme. »Mr. Marlowe, wie sind Ihre Bedingungen? Und bedenken Sie, das Journal ist die einzige Zeitung in Los Angeles, die auch nur in Erwägung ziehen könnte, diese Sache aufzugreifen.« »Sie haben im Fall Lennox nicht besonders viel getan, Mr. Sherman. Das weiß ich durchaus. Aber damals drehte es sich lediglich um die Frage eines Skandals um des Skandals willen. Es ging nicht darum, wer schuldig war. Was wir jetzt haben, wenn Ihr Dokument echt ist, das ist etwas ganz anderes. Also, wie sind Ihre Bedingungen?« »Sie drucken das Geständnis in voller Länge als Faksimile-Reproduktion oder Sie drucken es überhaupt nicht?« »Die Echtheit muss erst bewiesen sein. Das verstehen Sie doch.« »Ich sehe nicht recht, wie, Mr. Sherman. Wenn Sie den Oberstaatsanwalt fragen, wird er entweder alles abstreiten oder das Ding an sämtliche Zeitungen geben in der Stadt. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Wenn Sie im Sheriffsamt nachfragen, wird man Sie dort an den Oberstaatsanwalt verweisen.« »Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Mr. Marlowe. Wir haben da schon geeignete Mittel und Wege.« »Wie steht's nun mit den Bedingungen? Ich habe sie Ihnen gerade genannt.« »Oh, Sie lassen sich die Sache nicht bezahlen?« »Nicht mit Geld.« »Nun, Sie werden ja wissen, was Sie tun, nehme ich an. Kann ich noch mal morgen haben?« Ich gab Lonnie Morgan den Hörer zurück. Er sprach kurz und legte auf. »Er ist einverstanden«, sagte er. »Ich nehme die Fotokopie mit und er lässt sie überprüfen. Er wird's so machen, wie Sie sagen. Aufs halbe Format verkleinert wird's etwa die Hälfte der Titelseite einnehmen.« Ich gab ihm die Fotokopien wieder. Er hielt sie in der Hand und zupfte sich an der Spitze seiner langen Nase. »Macht es Ihnen was aus, wenn ich sage, dass Sie meiner Meinung nach ein Riesenrindvieh sind?« »Ich bin durchaus derselben Ansicht.« »Sie können es sich immer noch anders überlegen.« »Nein. Erinnern Sie sich noch an den Abend damals, wo Sie mich von unserer städtischen Bastille nach Hause gefahren haben? Da sagten Sie, ich müsste von einem Freund Abschied nehmen. Ich habe eigentlich nie wirklich Abschied genommen von ihm. Wenn Sie diese Fotokopie veröffentlichen, dann wäre das geschafft. Es hat lange gedauert. Sehr, sehr lange.« »Okay, mein Freund.« Er grinste gerissen. »Trotzdem glaube ich immer noch, dass Sie ein Riesenrindvieh sind. Muss ich Ihnen erst noch sagen, warum?« »Sagen Sie es mir immerhin. Ich weiß mehr über Sie, als Sie denken. Das ist das Frustrierende an der Zeitungsarbeit. Man weiß immer so viele Sachen, von denen man keinen Gebrauch machen kann. Man wird zynisch. Wenn dieses Geständnis im Journal erscheint, wird ein ganzer Haufen Leute sauer sein. Der Oberstaatsanwalt, der Coroner, der ganze Laden beim Sheriff, ein einflussreicher und mächtiger Privatmann namens Potter und das Ganovengespann Menendez und Starr. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie im Krankenhaus oder wieder im Gefängnis landen.« »Das glaube ich nicht.« »Glauben Sie, was Sie wollen, Freund. Ich sage Ihnen, was ich glaube. Der Oberstaatsanwalt wird sauer sein, weil er über den Fall Lennox so schön Gras hatte wachsen lassen. Selbst wenn das Geständnis und der Selbstmord von Lennox ihn mit sauberer Weste dastehen lassen, werden eine Menge Leute wissen wollen, wie Lennox, ein Unschuldiger, überhaupt dazu kam, ein Geständnis abzulegen, wie er zu Tode kam, ob er wirklich Selbstmord beging und ob danach geholfen wurde, warum die näheren Umstände nicht näher untersucht wurden und wie es kam, dass die ganze Geschichte so schnell einschlief. Außerdem wird er, wenn er das Original dieser Fotokopie hat, der Ansicht sein, die Leute des Sheriffs hätten ihn eingeseift. Sie müssen ja den Stempel auf der Rückseite nicht mit abdrucken. Tun wir auch nicht. Wir stehen ganz gut mit dem Sheriff. Wir halten ihn für einen anständigen Kerl. Wir machen's ihm nicht zum Vorwurf, dass er Burschen wie Menendez nicht das Handwerk legen kann. Kein Mensch wird mit dem Glücksspiel fertig, solange es legal ist. In allen Formen in manchen Lokalen und in manchen Formen in allen Lokalen. Sie haben das hier im Sheriffs Büro gestohlen. Ich weiß nicht, wie Sie das geschafft haben. Wollen Sie es mir erzählen? Nein. Okay. Der Coroner wird sauer sein, weil er den Wade Selbstmord verpfuscht hat. Dabei hat ihm der Oberstaatsanwalt auch noch geholfen. Harlan Potter wird sauer sein, weil da ein Päckchen Privatleben wieder aufgegangen ist, das er mit viel Kraftaufwand verschnürt hatte. Warum Menendez und Starr sauer sein werden, weiß ich nicht genau, aber sie haben von denen ja jedenfalls eine Warnung gekriegt. Und wenn diese Jungs auf jemanden sauer sind, dann bleibt das nicht ohne Auswirkungen auf ihn. Sie müssen damit rechnen, dass sie dieselbe Abreibung kriegen wie der große Willie Magoon. Magoon ist ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu groß geworden für den Job. Wieso? Fragte Morgan gedehnt. Weil diese Kerls darauf achten müssen, dass alles zack-zack läuft. Wenn sie sich die Mühe machen, einem zu sagen, man soll die Finger davon lassen, dann lässt man die Finger auch davon. Wenn man's nicht tut und sie es einem durchgehen lassen, stehen sie schwach da. Die harten Jungs, die das Geschäft in der Hand haben, die großen Tiere, die Kerls aus der Chefetage, haben für Schwächlinge keine Verwendung, die sind gefährlich. Und dann ist da auch noch Chris Mady. Der hat so ungefähr ganz Nevada am Schnürchen, habe ich gehört. Da haben Sie richtig gehört, Freund. Mady ist ein netter Kerl, aber er weiß, was richtig ist für Nevada. Die reichen Ganoven, die in Reno und Vegas ihre Fischzüge machen, sind sehr darauf bedacht, Mr. Mady nicht zu verärgern. Wenn sie es täten, würden ihre Steuern auf einmal rapide in die Höhe schießen und die schönen Beziehungen zur Polizei ebenso schnell absinken. Und dann kämen die Obermacher drüben an der Ostküste sehr schnell zu dem Ergebnis, dass ein paar Veränderungen notwendig wären. Ein Unternehmer, der mit Chris Mady nicht klarkommt, unternimmt nicht das Richtige. Also weg mit ihm und einen anderen an seine Stelle. Und weg mit ihm heißt für die nur eins. Raus in der Holzkiste. »Von mir haben die noch nie was gehört«, sagte ich. Morgan runzelte die Stirn und wippte mit dem Arm auf und nieder in sinnloser Bewegung. »Das brauchen Sie auch gar nicht. Madys Grundstück auf der Nevada-Seite von Tehu liegt direkt neben Harlan Potters Grundstück. Könnte sein, dass die beiden sich gelegentlich mal Hallo zurufen. Vielleicht hört irgendein Typ, der bei Mady auf der Gehaltsliste steht, von einem anderen Typ auf Potters Gehaltsliste, dass ein Arschloch namens Marlowe zu laute Töne spuckt über Dinge, die ihn nichts angehen. Vielleicht hat diese gelegentliche Bemerkung dann zur Folge, dass irgendwo in L.A. das Telefon klingelt und ein Kerl mit dicken Muskeln einen Wink kriegt, doch mal an die Luft zu gehen und ein paar Freiübungen zu machen, alleine oder mit zwei oder drei von seinen Freunden. Wenn jemand den Wunsch hat, dass Sie für einige Zeit aus dem Hemd kippen oder am Pflaster horchen, braucht man den Muskelmännern gar nicht lange zu erklären, warum. Das ist für sie reine Routine. Nichts für ungut. Halten Sie schön still. Wir wollen Ihnen bloß den Arm brechen. Wollen Sie es doch lieber wiederhaben? Er hielt mir die Fotokopie hin. Sie wissen, was ich will, sagte ich. Morgan stand langsam auf und steckte die Fotokopie in die Innentasche seiner Jacke. Ich kann mich täuschen, sagte er. Sie wissen vielleicht mehr darüber als ich. Mir ist ziemlich schleierhaft, wie ein Mann wie Harlan Potter diese Dinge sieht. Mit finsterem Angesicht, sagte ich. Ich habe ihn kennengelernt. Aber mit einem Rollkommando würde er nicht arbeiten. Das könnte er nicht mit seiner Lebensanschauung vereinbaren. In meinen Augen, sagte Morgan scharf, ist es bloß eine Frage der Methode, ob man eine Morduntersuchung mit einem Telefonanruf stoppt oder durch Beseitigung der Zeugen. Und für die Nase der Zivilisation stinken beide Methoden gleicherweise. Tja, also dann auf Wiedersehen. Hoffentlich. Er schwebte aus dem Büro, als trüge ihn der Wind davon.
Ich fuhr zu Victor mit dem Gedanken, einen Gimlet zu trinken und so ein bisschen rumzusitzen, bis die Abendausgabe der Zeitungen auf der Straße war. Aber es herrschte viel Gewühl in der Bar und ich saß ziemlich unlustig da. Als der Barkeeper, den ich kannte, zu mir kam, redete er mich mit meinem Namen an. Sie mögen ihn gern mit einem Schuss Bitterbier, nicht wahr? Normalerweise nicht, aber heute Abend nehme ich mal zwei Spritzer. Ihren Freund habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gesehen. Den mit dem grünen Klunker. Ich auch nicht. Er ging beiseite und kam mit dem Drink zurück. Ich breitete das Journal aus und warf einen Blick auf die Titelseite. Sie hatten's gebracht. Alles war da. Sie hatten von der Fotokopie wieder ein Positiv hergestellt und in der Verkleinerung füllte es die ganze obere Hälfte der Seite. Auf einer anderen Seite stand ein kurzer, schroffer Leitartikel. Auf wieder einer anderen Seite kam noch eine gezeichnete Kolumne von Lonnie Morgan. Ich trank mein Glas aus, ging, suchte ein anderes Lokal auf, um zu Abend zu essen, und fuhr dann nach Hause. Lonnie Morgans Artikel war eine stocknüchterne Darstellung der Fakten und Ereignisse, die mit dem Fall Lennox und dem Selbstmord von Roger Wade zusammenhingen. Der Fakten, wie sie der Öffentlichkeit mitgeteilt worden waren. Es wurde nichts hinzugefügt, nichts nur geschlossen, nichts unterstellt. Das Ganze war so klar und präzise wie ein Geschäftsbericht. Der Leitartikel schlug allerdings andere Töne an. Er stellte Fragen. Jene Art Fragen, die eine Zeitung an Staatsbeamte richtet, wenn man sie mit Marmelade im Gesicht erwischt hat. Gegen 9:30 klingelte das Telefon und Bernie Olds sagte, er würde auf dem Heimweg auf einen Sprung vorbeikommen. »Schon das Journal gesehen?« fragte er spröde und legte auf, ohne meine Antwort abzuwarten. Als er ankam, nörgelte er über die lange Treppe und sagte, er würde eine Tasse Kaffee trinken, wenn ich eine hätte. Ich sagte, ich würde welchen aufsetzen. Während ich damit beschäftigt war, stapfte er durch die Räume und fühlte sich nach Kräften wie zu Hause. »Sie wohnen hier ziemlich einsam für einen Burschen, der sich unbeliebt machen könnte«, sagte er. »Was liegt da an der Rückseite hinter dem Hügel?« »Wieder eine Straße, warum?« »Ich frage bloß. Ihre Sträucher müssten mal gestutzt werden.« Ich trug den Kaffee ins Wohnzimmer und er suchte sich einen Parkplatz und fing an zu schlürfen. Er zündete sich eine von meinen Zigaretten an und paffte eine oder zwei Minuten damit herum, dann drückte er sie aus. »Sie haben das Journal gelesen, was?« »Ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, er ist Reporter.« »Sie haben Freunde?« fragte er verwundert. »Aber wie Sie an das Material rangekommen sind, das hat er Ihnen wohl nicht erzählt, oder?« »Nein, und in diesem unserem Staat braucht er es auch Ihnen nicht zu erzählen.« »Springer ist gegen die Decke gegangen. Lawford, der Beamte von der Staatsanwaltschaft, der den Brief heute Morgen bekam, behauptet, er hat ihn sofort zu seinem Boss gebracht. Aber man wundert sich ja doch ein bisschen. Was das Journal da gedruckt hat, sieht aus wie eine direkte Reproduktion nach dem Original.« Ich schlürfte Kaffee und sagte nichts. »Geschieht ihm recht«, fuhr Olds fort. »Springer hätte das selber in die Hand nehmen sollen. Ich persönlich kann mir ja nicht gut vorstellen, dass Lawford die undichte Stelle war. Er ist ja schließlich ebenfalls Politiker.« Er starrte mich hölzern an. »Weswegen sind Sie eigentlich hier, Bernie? Sie mögen mich nicht. Früher waren wir mal ganz gute Freunde. So gut jedenfalls, wie man mit einem sturen Bullen Freund sein kann. Aber das ist ein bisschen sauer geworden.« Er beugte sich vor und lächelte. Ein bisschen wölfisch. »Kein Polizist hat's gern, wenn ein Privatmann hinter seinem Rücken Polizeiarbeit verrichtet. Wenn Sie mir die Verbindung zwischen Wade und dem Lennox-Frauenzimmer zu der Zeit gesteckt hätten, wo Wade über den Jordan ging, dann hätte ich reinen Tisch machen können. Wenn Sie mir die Verbindung zwischen Mrs. Wade und diesem Terry Lennox gesteckt hätten, dann hätte ich Sie auf der flachen Hand gehabt. Lebendig. Wenn Sie Ihre Karten von Anfang an auf den Tisch gelegt hätten, wäre Wade vielleicht noch am Leben. Gar nicht zu reden von Lennox. Sie bilden sich wohl ein, Sie sind ein ganz schön gerissener Bursche, was? Welche Antwort möchten Sie denn darauf hören? Gar keine, dazu ist es zu spät. Ich habe Ihnen ja gesagt, ein Schlauberger hält immer nur sich selber zum Narren. Ich habe Ihnen das klipp und klar gesagt, bloß gewirkt hat's nicht. Im Moment jetzt wäre es vielleicht sehr schlau von Ihnen, sich aus der Stadt zu verdrücken. Kein Mensch kann Sie leiden, und es gibt da zwei Kerls, die lassen sich was einfallen, wenn sie jemanden nicht leiden können. Ich habe da einen Wink gekriegt von einem unserer Spitzel.
Ach, so wichtig bin ich doch gar nicht, Bernie.
Hören wir auf, uns gegenseitig anzufauchen. Bevor Wade starb, hatten Sie mit dem Fall gar nichts zu schaffen. Danach sah es nicht so aus, als hätten Sie und der Coroner oder der Oberstaatsanwalt oder sonst wer übertriebenes Interesse daran. Vielleicht habe ich ein paar Sachen falsch gemacht, aber die Wahrheit ist dabei herausgekommen. Sie hätten Eileen gestern Nachmittag packen können.
Womit?
Mit dem, was Sie uns über die Frau hätten erzählen müssen.
Ich?
Mit der Polizeiarbeit also, die ich hinter Ihrem Rücken verrichtet hatte?
Er stand abrupt auf. Sein Gesicht war rot. Okay, Sie Schlauberger. Sie wären noch am Leben gewesen. Wir hätten Sie wegen Mordverdacht einbuchten können. Sie aber wollten, dass sie starb, Sie Depp. Das wissen Sie doch selber ganz genau.
Ich wollte, dass sie sich einmal ganz lange und ruhig selber betrachtete. Was sie dann machte, war ihre Sache. Ich wollte einen Unschuldigen rehabilitieren. Wie ich das fertig brachte, war mir verdammt egal. Und ist es mir auch jetzt noch. Ich stehe zur Verfügung, wenn Ihnen danach ist, was mit mir anzustellen.
Das werden die harten Jungs ganz von alleine machen, Freundchen. Da brauche ich mich gar nicht zu bemühen. Sie denken, Sie sind gar nicht so wichtig, dass die sich um Sie kümmern müssten. Als Privatdetektiv Marlowe in Ordnung. Da sind Sie's nicht. Als ein Bursche, dem man gesagt hat, wo er seine Finger rauslassen soll, und der Ihnen öffentlich in einer Zeitung einst gehustet hat, da ist das was anderes. Da ist Ihr Stolz verletzt.
Wie schrecklich, sagte ich. Schon beim Gedanken daran könnte ich innerlich verbluten, um Ihren eigenen Ausdruck zu gebrauchen.
Er ging zur Tür und machte sie auf. Er stand da, sah die Rotholztreppe hinunter zu den Bäumen am Hügel hinauf und weiter zur Anhöhe am Ende der Straße.
»Nett und ruhig hier«, sagte er. »Grad ruhig genug.«
Er ging die Stufen hinunter, stieg in seinen Wagen und fuhr davon. »Bullen verabschieden sich nie. Sie hoffen immer, einen beruflich mal wiederzusehen.«
Für eine kurze Zeit sah es am nächsten Tag so aus, als liefe alles wie am Schnürchen. Oberstaatsanwalt Springer veranstaltete gleich früh eine Pressekonferenz und gab eine Erklärung ab. Er war der Typ des massigen, blühenden Mannes mit schwarzen Augenbrauen und vorzeitig ergrautem Haar, der in der Politik immer so schön reüssiert.
»Ich habe das Dokument gelesen, das angeblich ein Geständnis jener unglücklichen und unglückseligen Frau ist, die sich kürzlich das Leben genommen hat. Ein Dokument, das vielleicht echt ist, vielleicht aber auch nicht, das jedoch, wenn es echt ist, ersichtlich einem verwirrten Geist entsprungen ist. Ich bin durchaus bereit einzuräumen, dass das Journal dieses Dokument in gutem Glauben veröffentlicht hat, trotz seiner zahlreichen Ungereimtheiten und Absurditäten, mit deren Aufzählung ich Sie hier nicht langweilen will.« Wenn Eileen Wade diese Worte geschrieben hat und mein Büro wird in Zusammenarbeit mit dem Stab meines verehrten Kollegen Sheriff Peterson in Kürze ermitteln, ob das der Fall ist oder nicht, dann kann ich Ihnen hier nur sagen, dass sie das weder mit klarem Kopf noch mit ruhiger Hand getan hat. Es ist erst wenige Wochen her, dass die unglückliche Frau ihren Gatten in seinem Blut schwimmen fand, das er mit eigener Hand vergossen hatte. Stellen Sie sich den Schock vor, die Verzweiflung, die tiefe Vereinsamung, die einem so furchtbaren Schicksalsschlag gefolgt sein muss. Und nun ist sie ebenfalls von uns gegangen und in der Bitternis des Todes mit ihm vereint. Ließe sich wohl noch etwas gewinnen, wenn man die Asche der Toten störte? Irgendetwas, meine Freunde, außer dem Absatz von ein paar Exemplaren einer Zeitung, die eine Auflagensteigerung dringend nötig hat? Nichts, meine Freunde, nichts. Lassen wir es denn dabei sein Bewenden haben. Wie Ophelia im großen dramatischen Meisterwerk des unsterblichen William Shakespeare in Hamlet hat auch Eileen Wade ihre Raute mit einem Abzeichen getragen. Meine politischen Gegner würden um dieses Abzeichen gern einen großen Wirbel machen,
aber meine Freunde und Mitwähler werden sich nicht in die Irre führen lassen. Sie wissen, dass ich in meinem Amt stets für eine kluge und ausgewogene Strafverfolgung eingetreten bin, für eine Gerechtigkeit, die zugleich ein offenes Ohr für die Gnade hat, für eine feste, stabile, konservative Regierung. Für was das Journal eintritt, weiß ich nicht, und ich kann auch nicht sagen, dass es mich besonders interessiert. Möge das gesunde Volksempfinden selber richten. Das Journal brachte diesen Quatsch in seiner Frühausgabe. Es war ein Tag- und Nachtblatt. Und Henry Sherman, der geschäftsführende Herausgeber, blieb Springer in einem gezeichneten Kommentar die Antwort nicht schuldig. Herr Oberstaatsanwalt Springer war heute Morgen gut in Form. Er ist eine stattliche Erscheinung und verfügt über einen Bariton, den zu lauschen ein Vergnügen ist. Mit irgendwelchen Sachausführungen hat er uns nicht gelangweilt. Wenn Mr. Springer sich dafür interessiert, die Echtheit des in Rede stehenden Dokuments bewiesen zu bekommen, so wird ihm das Journal mit Freuden zu Diensten sein. Wir erwarten nicht, dass Mr. Springer irgendwelche Maßnahmen ergreift, um Fälle wieder hervorzuholen, die mit seiner Billigung oder auf seine Weisung hin offiziell abgeschlossen worden sind. Genauso wenig, wie wir erwarten, dass Mr. Springer auf dem Rathausturm einen Kopfstand macht. Wie er selbst es so gekonnt formuliert, ließe sich wohl noch etwas gewinnen, wenn man die Asche der Toten störte? Oder, wie das Journal es lieber, wenn auch weniger elegant, formulieren würde, ließe sich noch etwas gewinnen, wenn man ermittelte, wer einen Mord begangen hat, wenn das Opfer doch sowieso schon tot ist? Nein, natürlich nichts. Bloß Gerechtigkeit und Wahrheit. Was nun den seligen William Shakespeare betrifft, so hat das Journal Mr. Springer für seine wohlwollende Erwähnung des Hamlet ebenso zu danken wie für sein fast sogar richtiges Ophelia-Zitat. Der Satz »Ihr könnt eure Raute mit einem Abzeichen tragen« wird nicht über Ophelia gesagt, sondern von ihr selber gesprochen. Und was er bedeutet, ist unseren weniger beschlagenen Köpfen nie so ganz klar geworden. Aber lassen wir das beiseite. Er klingt gut und hat die beste Eignung, den Gegenstand zu vernebeln. Vielleicht dürfen wir uns erlauben, zum Abschluss ebenfalls aus demselben, nunmehr amtlich anerkannten dramatischen Schriftwerk zu zitieren, einen guten Satz, der zufällig von einem schlechten Menschen gesprochen wird. Und wo die Schuld ist, mag das Strafbeil fallen. Lonnie Morgan rief mich gegen Mittag an und fragte, wie es mir gefallen hätte. Ich sagte, ich glaubte nicht, dass Springer irgendwelchen Schaden davon haben würde. »Nur bei den Eierköppen«, sagte Lonnie Morgan, »und die haben ihn sowieso schon lange gefressen. Ich meinte, wie sieht's denn im Hinblick auf Sie aus?« »Ziemlich öde. Ich sitze hier einfach rum und warte, dass wieder mal ein Dollar gerollt kommt und sich an meiner Backe reibt.« »Das habe ich eigentlich nicht gemeint.« »Ich bin immer noch bei guter Gesundheit. Hören Sie endlich auf, mir Angst einjagen zu wollen.« Ich habe gekriegt, was ich wollte. Wenn Lennox noch am Leben wäre, könnte er direkt zu Springer gehen und ihm eins aufs Auge spucken. Das haben sie für ihn getan. Und Springer weiß das um diese Zeit bereits sehr genau. Die haben 100 Möglichkeiten, einen Kerl reinzulegen, den sie nicht mögen. Mir ist immer noch schleierhaft, weshalb sie sich überhaupt so ins Zeug gelegt haben. So ein toller Kerl war der Lennox doch gar nicht. Was hat denn das damit zu tun? Er war einen Augenblick still. Dann sagte er, »Tut mir leid, Marlow, ich halte schon meine große Klappe. Viel Glück.« Wir tauschten die üblichen Abschiedsfloskeln und legten auf. Etwa um 2 Uhr Nachmittag rief Linda Loring mich an. »Keine Namen bitte«, sagte sie. »Ich bin gerade von dem großen See im Norden zurückgeflogen gekommen. Dort sitzt jemand, der kocht vor Wut über etwas, was gestern Abend im Journal gestanden hat.« Mein beinahe schon Ex-Gatte bekam's direkt zwischen die Augen. Der arme Mann hat geweint, als er wegging. Er war hingeflogen, um Bericht zu erstatten. Was meinen Sie damit? Beinahe schon Ex-Gatte. Seien Sie nicht so naiv. Diesmal hat Vater zugestimmt. Paris eignet sich ausgezeichnet für eine Scheidung in aller Stille. Also werde ich mich bald dorthin auf den Weg machen. Und wenn Sie noch ein bisschen Verstand übrig haben, täten Sie auch nicht schlecht dran, von dem schönen Stahlstich, den Sie mir gezeigt haben, ein bisschen was auszugeben und sich ein ganzes Stück weit davon zu machen.
Was hat denn das mit mir zu tun?
Das ist schon die zweite naive Frage, die Sie mir stellen. Sie halten sich doch selber nur zum Narren Marlowe. Wissen Sie, wie man Tiger schießt?
Wie sollte ich?
Man bindet eine Ziege an einen Pfahl und legt sich dann in den Hinterhalt. Für die Ziege kann das ziemlich peinlich werden. Ich mag sie. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich mag sie. Mir ist der Gedanke abscheulich, dass Sie die Ziege sind. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, das Richtige zu tun, so wie Sie es sahen.
Nett von Ihnen, sagte ich. Aber wenn ich den Hals rausstrecke und er wird mir abgeschnitten, ist schließlich immer noch mein Hals.
Spielen Sie doch nicht den Helden, Sie Narr, sagte sie scharf. Bloß weil jemand, den wir gekannt haben, unbedingt Sündenbock sein wollte, müssen Sie ihn doch noch lange nicht nachahmen.
Ich möchte gern noch ein Glas mit Ihnen trinken, wenn Sie noch lange genug im Lande sind.
Tun Sie das in Paris. Paris ist schön im Herbst.
Würde ich auch gern machen. Ich habe gehört, noch schöner wär's im Frühling.
Da ich noch nie da war, kann ich das nicht beurteilen.
Wenn Sie so weitermachen, werden Sie nie hinkommen. Leben Sie wohl, Linda. Ich hoffe, Sie finden, was Sie wollen.
Leben Sie auch wohl, sagte sie kalt. Ich finde immer, was ich will. Aber wenn ich's gefunden habe, will ich's meist nicht mehr.
Sie legte auf. Der Rest des Tages war Fehlanzeige. Ich aß zu Abend und ließ den Olds in einer Nachtwerkstatt, um die Bremsleitungen überprüfen zu lassen. Nach Hause nahm ich ein Taxi. Die Straße war leer wie gewöhnlich. In dem hölzernen Briefkasten steckte ein Gutschein für ein Stück Seife. Ich ging langsam die Stufen hinauf. Es war ein sanfter Abend mit ein bisschen Dunst in der Luft. Die Bäume auf dem Hügel bewegten sich kaum, kein Lüftchen. Ich schloss die Haustür auf, stieß sie ein Stückchen ins Leere und hielt dann inne. Die Tür war vielleicht eine halbe Armlänge breit offen. Drinnen war es dunkel, kein Laut zu vernehmen. Aber ich hatte das Gefühl, als wäre der Raum dahinter nicht leer. Ich schlich vom Portikus nach der Seite und duckte mich zwischen die Büsche. Nichts geschah. Kein Licht ging drinnen an. Nirgends war auch nur die leiseste Bewegung zu hören. Ich hatte eine Kanone in dem Gürtelhalfter an der linken Seite, den Kolben nach vorn, eine kurzläufige 38er, wie die Polizei sie hat. Ich riss sie heraus, aber das brachte mich auch nicht weiter. Nur ein dunkler Wagen, der reglos am Fuß meiner Rotholztreppe stand, die Fenster geschlossen. Wenn der Motor noch lief, so konnte ich ihn jedenfalls nicht hören. Dann klickte ein großer roter Scheinwerfer an und der Strahl traf eine Stelle 6 Meter hinter der Hausecke. Und ganz langsam stieß nun der große Wagen zurück, bis der Scheinwerfer die gesamte Hausfront bestreichen konnte, über den Kühler weg und nach oben.
Polizisten fahren keine Cadillacs. Cadillacs mit roten Scheinwerfern gehören den Großkopferten, Bürgermeistern und Polizeikommissioners, vielleicht Staatsanwälten, vielleicht auch Gangstern.
Dann heulte eine Sirene tief auf, nur für eine Sekunde oder zwei. Und dann endlich war das Haus hell erleuchtet und ein Mann in weißer Smokingjacke kam bis an die Treppe heraus und blickte seitwärts an der Mauer und den Büschen entlang.
»Kommen Sie rein, Rotznase«, sagte Menendez mit einem Glucksen. »Sie haben Besuch.« Ich hätte ihn ohne jede Mühe niederschießen können. Dann trat er zurück und es war zu spät. Selbst wenn ich's über mich gebracht hätte. Dann ging hinten am Wagen ein Fenster herunter und ich hörte den dumpfen Anschlag, als es unten war. Dann bellte eine Maschinenpistole los und feuerte eine kurze Salve in den Hang, 10 Meter von mir entfernt.
»Kommen Sie rein, Rotznase«, sagte Menendez noch einmal aus der Tür. »Sie können doch sowieso sonst nirgends mehr hin.« Also richtete ich mich auf und ging, und der Scheinwerfer folgte mir präzis. Ich steckte die Kanone in die Gürtelhalfter zurück, ich trat auf den schmalen Absatz der Rotholztreppe, ging durch die Tür und blieb gleich drinnen stehen. Ein Mann saß im Hintergrund des Zimmers, die Beine übereinander geschlagen, eine Pistole seitlich am Oberschenkel. Er sah flink aus und zäh. Und seine Haut war ausgetrocknet wie bei Leuten, die in sengendem Sonnenklima leben. Er trug eine dunkelbraune Windjacke aus Gabardin und der Reißverschluss war bis fast zur Taille offen. Er sah mich an und weder sein Blick noch die Kanone zeigte eine Bewegung. Er war so ruhig wie eine Lehmmauer im Mondlicht.